begrüße Sie ganz herzlich aus dem Studio in Ohlsbach bei Straßburg. Ich bin Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben hier heute in der Lebenshilfe in der Sendereihe Auf dem Weg zum seelisch gesunden Menschen. Ganz besonders freue ich mich auf unseren Gesprächsgast heute. Ich bin verbunden in Uelzen mit Christa Mewes, der bekanntesten Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin Deutschlands. Hochbetagt mit 91 Jahren ist sie hier immer noch zu Gast als Referentin. Einen schönen guten Morgen an Sie, Frau Mewes.
Guten Morgen, Frau Engert.
Ja, ein reiches Lebenswerk hinterlassen Sie oder haben Sie ja in Ihrer ganzen Schaffenszeit aufgebaut als Buchautorin, als Referentin, ja mit weit über 120 Titeln zu Erziehungsfragen, zum Umgang mit Babys bis hin ins Erwachsenenalter, damit eben Menschen, Kinder aus Kindern gesunde und seelisch gesunde und starke Persönlichkeiten werden. Sie sind nicht müde geworden, auch immer wieder auf Fehlentwicklungen hinzuweisen, gesellschaftliche Fehlentwicklungen und was sich dann daraus auch für Fehlverhalten und Fehlentwicklungen ergeben können, die Eltern dann große Sorgen bereiten und die auch lebenslänglich andauern können. Heute sprechen wir über die Grundschulzeit, was da wichtig ist, über die Pubertätsvorbereitung und ja, wahrscheinlich haben Sie es alle mitbekommen. Jüngst sind wieder die Ergebnisse einer Studie, einer Bildungsstudie bekannt gegeben worden. Es geht um die Grundschüler in Deutschland, nämlich die sind in den Leistungen im Fach Mathe abgerutscht. Das ist das Ergebnis der TIMSS-Studie, die die Leistungen von Schülern im Fach Mathe und in den Naturwissenschaften vergleicht. Und damit liegt Deutschland unterhalb des EU-Durchschnitts. Tja. 21 Staaten und Regionen haben bessere Mathematik und Mathematikleistungen erzielt. Woran mag das nun liegen? Und sollte es uns auch vielleicht Anlass zur Sorge geben? Wir sprechen jedenfalls heute darüber, was für Kinder im Grundschulalter wichtig ist, damit sie einmal als ausgeglichene, als seelisch gesunde Erwachsene ihr Leben verantwortungsvoll gestalten können. Frau Mewes, wenn ich diese Studie zitiere, was meinen Sie, woran könnte das liegen? Ich denke mal, Sie haben da bestimmt die ein oder andere Erklärungsvariante. Das ist sicher ein ganzes Bündel von Begründungen, die es da gibt. Aber was meinen Sie aus Ihrer reichen Erfahrung?
Nun, ja, man kann da nur sagen, dass ich meine Prognosen, die ich damals 1969 bis 1971 gestellt habe, und was merkwürdigerweise ja die Öffentlichkeit damals so beachtet hat, dass ich damit sogar sehr allgemein bekannt wurde. Ich habe damals die Prognosen gestellt, wenn wir in dieser Weise unnatürlich mit den Kindern umgehen, wenn wir in dieser Weise so viel die Kinder laufen lassen, statt sie noch einzubinden in die Beziehungen, die nahen Beziehungen, die familiären Beziehungen und vor allen Dingen die frühen Mutter-Kind-Beziehungen. Wenn wir das immer mehr aufgeben zugunsten der Entmutterung, wie ich das damals auch schon genannt habe, dann werden wir diese unruhigen Kinder bekommen. Und diese motorisch unruhigen Kinder sind unkonzentriert. Und diese unkonzentrierten Kinder tun sich dann sehr schwer, so lange stillzusitzen, bis sie zum Beispiel das Einmaleins gelernt haben. Das konnte man voraussagen. Es war so sicher wie das Amen in der Kirche für eine Fachfrau. Aber ich war damals auf ganz alleiniger Basis. Und die ganze Pädagogik lief hinaus zunächst in die antiautoritäre Erziehung, noch darüber hinaus. Bis dann nachher das große Erschrecken kam, als es wirklich einsetzte, am Beginn des neuen Jahrtausends, dass jetzt hier wirklich ein Absinken dieser First-Class-Pädagogik, der wir vorher in der Welt waren, wir waren da eben wirklich an der ersten Stelle und wir sanken immer mehr ab. Und das hat ja erstmal in der Pädagogik einen großen Schock hervorgerufen. Aber es war schon sehr spät. Es waren viel zu viele Kinder, die jetzt ADHS, wie dann ein kluger Mensch, unsere, die von mir so gekennzeichnete motorische Unruhe, die Unkonzentriertheit und die Unfähigkeit, wirklich bei den Leistungsforderungen zu bleiben, nun wirklich eingependelt worden waren. Es ist jetzt wirklich sehr spät. Wir müssten diesen Trend ändern. Aber da kann man in jede Talkshow reingucken. Sie beschäftigen sich mit allem Möglichen und gucken sogar über den Teich, wo da plötzlich ein Mensch auftaucht, der sagt, ihr habt ganz viele der Bürger vergessen. Ja, hier haben sie vor allen Dingen die Familien vergessen. Nicht? Gott sei Dank ändert sich das nun. Und viele Eltern, ich werde auch darüber sprechen, nicht gehen schon jetzt auf die Barrikaden. Aber es ist in der Tat sehr spät, Frau Engert.
Sie haben ja auch zwei Vereine gegründet, den Verein Verantwortung für die Familie, um eben auch etwas zu tun für Familien und auch auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen. Und auch das Elternkolleg Christa Mewis, ECCM, haben Sie da noch den Anschluss eben auch wirklich an die Nöte junger Eltern, an die Nöte junger Familien? Und wie begegnen Sie denen? Auch in dem Milieu, in dem ich mal angebe, das schon einige, die sagen, wir als junge Mütter müssen irgendwie irgendwann doch wieder berufstätig werden, wenn wir in einer bestimmten, wenn wir in der Großstadt leben. Oder wie kann man das Denken dahingehend ja wieder bereichern und sagen, das ist das Wichtigste für die Kinder, dass sie erstmal für die Babys, für die Säuglinge als physiologische Frühgeburt auf die Welt kommen, dass sie ihre Mutter ganz brauchen und nicht nur halbtags oder.
Ja, und es wäre leicht möglich, denn solche Modelle, also bedürftige Mütter zum Beispiel zu subventionieren, damit sie noch die erste Zeit im Nest blieben, nicht bevor sie wieder an den Arbeitsplatz gehen, das wäre von der Regierung leicht zu handeln, weil es viel, viel billiger wäre als die flächendeckende Einrichtung von Kitas für Säuglinge und Kleinkinder. Das haben wir ja in dieser Sendung, in dieser Sendereihe nochmal wieder ausführlich dargestellt. Nicht einfach nur behauptet, sondern dargestellt, weil jetzt die Hirnforschung eben mit ihren Ergebnissen, den Fakten, die sie einfach uns als Bilder auf den Tisch legt, ganz ausdrücklich bestätigt und vor allen Dingen ja eben auch das Absinken der Leistung im Gesamtniveau, im Internationalen, uns dieses auch sagt. Denn es sind ja, ich wäre sonst nie auf die Straße gegangen, wenn man nicht hätte sehen können, das wird ein gesellschaftlicher Niedergang. Das wird in einer Gesellschaft, die angewiesen ist auf die Leistungen der Menschen, die intellektuellen Leistungen in diesem Zeitalter der Technik, die kann dann nicht mehr hinreichend genug die Ergebnisse bringen, die international erforderlich sind, um hier Konkurrenz zu bestehen. Nicht? Und das ist ja doch das, was auch nun unsere Regierung ganz gewiss anstreben muss und auch anstrebt. Aber sie ist dabei viel zu kurzsichtig. Sie muss wirklich langsichtig planen und sie muss die wissenschaftlichen Ergebnisse und nicht nur die wissenschaftlichen, die Erfahrungsergebnisse, die schrecklichen Ergebnisse, dass so viele Kinder nun also jetzt mit Ritalin gedoppt werden, damit sie nur einigermaßen stillsitzen. Aber damit haben sie noch ihre innere Unruhe lange nicht bewältigt. Und wenn die Pillen zu Ende sind, kommt die Unruhe auch wieder ganz schnell herauf. Eine Unruhe, die nicht einfach fröhliche Motorik ist, sondern die eben etwas sucht und ohne zu wissen, was sie sucht, was sie eben nicht hinreichend bekommen haben. Und das ist das Gefühl, ich bin hier richtig. Es ist alles gut. Ich bin gut. Und es ist alles so, dass ich etwas aufbauen kann. Dieses gesunde Wachstumsbedürfnis, das ist bei den Kindern eben dadurch, dass die Kinder, die Verhaltensweisen viel zu unnatürlich geworden sind, viel zu kollektiv. Das Kind ist nicht von Anfang an ein Kollektiv. Das Kind ist, und erweist uns jetzt die gesamte Wissenschaft, ist jedes Einzelne ist ein Unikat, ist nicht wiederholbar in der ganzen Menschheit der Menschen. Und deswegen müssen wir auch eine Schulform haben, in der diese Individualität überhaupt noch zur Kenntnis genommen wird. statt sie alle nach Rasenmähermanier auf ein Level bringen zu wollen. Das geht gar nicht, weil es einfach nicht gegeben ist in der Art Mensch. Nicht? Und deswegen haben wir unsere großen Künstler, weil immer Menschen sie entdeckt haben. Mozart, den hat der Vater entdeckt, und Bach, den haben die nahen Verwandten entdeckt. Nicht, also, und Chagall und dergleichen. Nicht, sie sind, statt dass wir, heute sind wir in einer Ideologie des Neides gefangen, und alle Kinder, die etwas Besonderes sind, werden auf dieses niedere Niveau gebracht. Nicht auch dadurch, dass man viel zu viele Kinder in einen Topf wirft, die gar nicht zusammenpassen. Das mindert alles das Niveau. Nicht? Und hier haben wir etwas, was einfach unnatürlich ist, was dem Wesen des Menschen in seinen Wachstumsphasen nicht entspricht. Und das ist verheerend. Und wenn Sie fragen, ob ich nun damit noch Erfolg habe, dann kann ich sagen, dass ich so viel Erfolg habe, wie ich mir gar nicht hätte träumen lassen. Nach diesen kargen Jahren der 70er, 80er, 90-jährigen Jahre, in denen ich wirklich allein auf der Matte stand. Allein mit Papst Johannes Paul, der dann sagte, ihr müsst hier euer Umgang mit den Kindern ändern. Das war der Einzige, der das als erstes sagte. In diesem Rausch der Abglättung alle in einen Topf. Nicht? Und jetzt ist es so weit, das ist nicht nur in Amerika der Fall, nicht, sondern jetzt ist der Fall, dass jeder einzelne Mensch in all seiner Not, in der Zunahme der Not mit den Kindern und der Bedrängnis, auch überhaupt, auch schon der Angst, überhaupt Kinder in die Welt zu setzen, dadurch jetzt hier in eine Situation kommt, die in der Tat ängstigt. Da kann Anne Will noch so sehr versuchen, das eben abzuschaffen in Gemeinschaft mit der Frau Kriegsministerin. Also das bringt die Wahrheit nicht vom Tisch. Und es wird wirklich dringend Zeit, dass auch hier endlich einmal eine solche demokratische Bewegung die Vormacht gewinnt, die diese Nüchternheit der Ergebnisse endlich zur Kenntnis nimmt. Und das tun die Eltern auf jeden Fall. Da haben wir jetzt schon große Verbände. Und ich habe leider, obgleich ich meine Praxis längst aufgegeben habe, als Beratung an den Mails so viel zu tun, dass ich mich vervielfachen müsste. Also wir sind insofern in einer besseren Situation, aber es ist sehr, sehr spät.
Ja, es gibt also aufgeweckte Eltern. Und dann wollen wir uns heute auch jetzt intensiv dem Thema widmen, was wichtig ist in der Grundschulzeit, wo und wie man die Weichen am besten weiterstellt. Frau Mewes, Sie haben einen Vortrag vorbereitet oder etwas, was Sie uns mitteilen möchten. Und ich darf Sie bitten, hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb jetzt zu diesem Thema auch zu sprechen. In der Reihe Auf dem Weg zum seelisch gesunden Menschen. Die Grundschulzeit nehmen wir unter die Lupe. Und da geht es so ein bisschen um die Pubertätsvorbereitung. Bitte, Frau Mewes.
Eine außerordentlich wichtige Etappe bei der Vorbereitung zu einem seelisch gesunden Erwachsenen ist im Aufbau auf einer seelisch stabilen Basis der Kleinkindzeit das Grundschulalter. Es ist sinnvoll, das Kind im 7. Lebensjahr einzuschulen, denn natürlicherweise sind jetzt die ersten 4 Zeitfenster der Einprägung, in das sich nun erst allmählich konstituierende Gehirn abgeschlossen. Ein seelisch gesundes Kind ist in diesem Alter dadurch gekennzeichnet, dass es danach drängt, vor allem das Lesen, das Rechnen zu lernen. Das ist ein gesundes Merkmal dafür, dass das Stirnhirn, der sogenannte präfrontale Kortex, der spezielle Ort für verbales Lernen und Gewissenskontrolle, nun so weit ausgereift ist, dass die neue Entwicklungsphase vom Kind mit Lust angepackt werden will. Ein seelisch gesundes Kind beginnt dem Unterricht mit wacher Neugier und lernwilliger Aufmerksamkeit entgegenzusehen. Das sind Merkmale von gesunder Schulreife. Dass die Schulbehörde in allen Ländern nun die Kinder vorher zu Schulreifetests einlädt, ist eine sinnvolle Maßnahme. Es lässt sich aber auch schon vom Laien vermuten, zum Beispiel indem das Kind einen Satz aus drei einfachen Worten, zum Beispiel Klaus ist da, nachzuschreiben vermag, feststellen, ob Schulreife vorhanden ist, nachdem man ihm diesen Satz in Großbuchstaben vorgemalt hat. Kinder, die den erforderlichen Entwicklungsstand zur Schulreife noch nicht erreicht haben, zeigen das erfahrungsgemäß schon dadurch, dass die Konzentration auf diesen erbetenen Vorgang nicht zustande kommt. Dann bedarf es der Erstellung einer Diagnose, einer Beratung der Fachkräfte mit den Eltern, um nachholende Maßnahmen einzuleiten. In solchem Fall ist es meist klug, das Kind vom Schulbesuch zunächst noch zurückzustellen. Im Allgemeinen sind die staatlichen Grundschulen in Deutschland heute Koedukationsschulen. Das heißt, die Kinder werden als Jungen und Mädchen gemeinsam in jeweiligen Klassen unterrichtet. Um die Soziabilität zu stärken, ist das eine längst eingefahrene, einigermaßen positive Maßnahme. Nicht aber zur Entwicklung eines optimalen Lernerfolgs. Denn im Durchschnitt haben die Mädchen im Hinblick auf das Erreichen der Schulreife einen kleinen Vorsprung. Sie sind im Durchschnitt ein wenig früher schulreif als die Jungen. In möglicher Gleichaltrigkeit einzuschulen führt damit nicht automatisch auch zu einem wirklich gerechten Start auf gleichem Reifungsniveau der jeweiligen Kinder. Von dieser Wahrheit her ergibt sich, dass es oft sinnreich ist, Jungen, die bei der Schulreifeuntersuchung den notwendigen Status noch nicht voll erreicht haben, zunächst noch weiter außerschulisch zu fördern und einen späteren Zeitpunkt zum Schuleintritt für dieses Kind anzupeilen. Und in Bezug auf die Soziabilität lässt sich durch entsprechende Studien feststellen, dass die so zentralen Bemühungen um Angleichung aller an alle, trotz all der ideologischen Hoffnung, dass sich das machen ließe, die Jungen zeigen durch die gesamte Grundschulzeit hindurch im Allgemeinen eine ausgesprochene Vorliebe für Jungen und die Mädchen für Mädchen, was schon bald nach der Einschulung in den unterschiedlichsten Gruppierungen deutlich sichtbar wird. Die Jungen sind auch in den Pausen darauf bedacht, sich in Spielen und Übungen gemeinsam mit Jungen ihre Muskulatur zu stärken, sich überhaupt physisch zu stärken und sich mit den Mitschülern in Konkurrenz zu begeben. Eine solche Tendenz speziell im ersten Schuljahr gibt es bei den Mädchen nicht. Sie zeigen das Bedürfnis, sich miteinander zu vernetzen und in kleinen Gruppen sich meistens miteinander verbal, also miteinander sprechend, auszutauschen. Das weist auf eine instinktive Entwicklungstendenz der Kinder in diesem Alter hin. Im Kontext mit den anderen gleichgeschlechtlichen Mitschülern soll die Ausdifferenzierung des eigenen angeborenen Geschlechts stattfinden. Das angeborene Geschlecht soll sich in diesem Alter weiter verfestigen. Das bedeutet keineswegs etwa eine Hinneigung zur Homosexualität in diesem Alter, sondern im Gegenteil. Die Forscher haben vielmehr festgestellt, dass Jungen mit solchen Vorlieben im Grundschulalter dann später dafür gerade keine Zuneigung haben. Außerdem treten die Geschlechtsunterschiede in der Grundschulzeit im Verhalten sich differenzierend sogar zutage. Im statistischen Mittel erweisen sich die Mädchen vor allem ab dem zweiten Schuljahr gegenüber den vorgetragenen Aufgaben wacher und aufmerksamer als die Jungen. Und sie sind bei der Erledigung der Aufgaben auch hingebungsvoller sowie anhaltend fleißiger als die Jungen. Bei diesen tritt im Schulalltag spätestens im zweiten Schuljahr eher ein Abklingen der Lernlust ein. Schon hier werden sie eher mehr durch die technischen Hilfswerkzeuge gefesselt. Vom Handy über die Killerspiele bei den Videos bis zum Smartphone und vor allem auch immer noch durch das Fernsehen. Die Mädchen stehen dem nicht gänzlich nach, aber sie verfallen der Lust an der Technik nicht in einem oft von den Schularbeiten so weit lenkenden Ausmaß wie die Jungen ab. Die Mädchen entwickeln ihre Motivation durch Lernerfolg außerdem viel eher durch die Sympathie, etwa für einen wundervoll gut aussehenden blauäugigen Lehrer oder für eine bewunderte Lehrerin. Das Ausmaß von Empathie schon ganz und gar für eine Lehrperson hält sich bei den Jungen viel mehr in Grenzen. Und diese Unterschiede verstärken sich tendenziell durch die Schulzeit hindurch immer weiter, sodass sich durch die langjährigen Erfahrungen von Schulkindern im Vergleich vor allem aufgrund von erfolgreichen Abschlüssen später wohl aussagen lässt, dass die Mädchen bei unserer Schulform im Schulalltag einen Bonus haben. Sie sind im statistischen Mittel bei unserer Schulform heute hierzulande schulfähiger. Jedenfalls waren sie das bis heute. Falls allerdings die Grundschule, wie jetzt eine Wiesbadener Studie meint, herausgefunden zu haben, durch die Einführung von Computer für jeden Schüler bessere Lernerfolge erzielt werden und dessen generelle Einführung deswegen empfiehlt, so werden auch die Lehrmethoden fulminant verändert werden müssen. Es ist aber auch noch keineswegs sicher, ob sich nun auch noch durch die vollständige Digitalisierung des Schulunterrichts das Bildungsniveau wirklich anheben lässt, wie man ja nun hofft, wie auf einen Strohhalm hofft, der aus der Misere herausführt, die Sie, Frau Engert, schon eben erwähnt haben, dass das Niveau der deutschen Schüler immer mehr im internationalen Vergleich absinkt. Die Hirnforscher warnen also vor der Digitalisierung und wissen, dass damit eine Minderung der Ausgestaltung des Gehirns verbunden sein wird. Vor allen Dingen der Professor Spitzer aus Ulm ist hier ein fulminanter Vorreiter. Ein Streitpunkt der Pädagogen besteht auch darin, dass in allen deutschen Ländern vor Jahren ein ausführlicher Sexualkundeunterricht bereits im Grundschulunterricht zum Plan geworden ist. Leider oft in einer verfrühten, drastischen Form, was nun allerdings erfreulicherweise vielfältige Elternproteste hervorgerufen hat. Einige grundlegende Bemerkungen zu diesem Thema scheinen mir deshalb auch für diese Sendung heute ebenfalls notwendig. Sexualkundeunterricht bereits im Kindesalter, oft sogar eben mit drastischen Prämissen und nicht altersentsprechenden Materialien, ist im Hinblick auf die Bewahrung seelischer Gesundheit des Kindes für das Erwachsenenalter außerordentlich fragwürdig. Welche Schulfolgerungen lassen sich aus den weltweit gemachten Erfahrungen mit einer unangemessenen und verfrühten Betonung der Sexualität im Grundschulunterricht denn nun schon ziehen? Es bedarf eines phasengerechten Umgangs mit diesem Thema, als das zum Ziel üblich geworden ist. Nur möglichst kindgemäße Aufklärung über das Basiswissen sollte zum Beispiel Thema des Sexualkundeunterrichts am besten erst in den vierten Klassen der Grundschule sein. Es ist eine gefährliche Übertreibung, wenn die Grundschullehrer zum Beispiel viele Schulstunden mit einer detaillierten, fast wissenschaftlich-biologischen Information über geschlechtliche Vorgänge verbringen. Das ist eine bedenkliche Verfrühung, die das eigentliche Klassenziel, eine entängstigende Hinführung auf diese Lebenszusammenhänge, die doch einmal einen positiven Wert in der Ehe haben sollen, erfahrungsgemäß nicht erreicht. Auch farbige Filme über die Geburt aus der Sicht des Gynäkologen sind hier gänzlich unangebracht. als Anschauungsmaterial sollten schlichte, eher abstrakte Zeichnungen verwendet werden, statt Fotos, womöglich mit einem pornografischen Akzent, wofür man heute häufig ganz die Vorstellung und ja das Gespür in unserem Zeitgeist noch gewonnen hat, sondern eben schon verloren hat. Durch unangemessene Aufklärung im Grundschulalter ist in den letzten Jahrzehnten viel Porzellan zerschlagen worden, viel Störungen hervorgerufen worden. Kaum revidierbar kann sie seelische Beeinträchtigungen verursachen, die seelische Erkrankungen und psychosomatische Leiden im Erwachsenenalter vorbereiten. Das wissen wir längst, wir Fachleute. Und es wird dennoch nicht danach gehandelt. Hier muss doch gewarnt werden. Und ich habe durch alle Jahrzehnte hindurch in unendlich vielen Vorträgen darüber gewarnt und auch immer wieder bei den Eltern erreicht, dass sie aufgeschlossen wurden. Denn es besteht ja nicht nur die Gefahr, dass durch unangemessene Sexualkundeunterricht das eine oder das andere sensible Kind nun einen Schock erleidet, der sofort in Erscheinung tritt, das Kind fällt in Ohnmacht und erbricht oder dergleichen mehr oder macht in die Hose und das nun dadurch dann gleich behandelbar ist, sondern es ist in sehr viel gefährlicherer Weise möglich, dass zunächst gar nichts nach außen sichtbar wird, weil das ängstigende Erlebnis zunächst auch vor der Umwelt verheimlicht und der Verdrängung anheim zu fallen hat. Später aber im Erwachsenenalter dann als Sexualstörung zutage tritt, was dann in den Behandlungen des eigenen Erwachsenen deutlich wird, dass hier dann eben dieser Schock in der Schule wieder ausgegraben wird. Oder dass dann im Erwachsenenalter gar zur Ursache wird, dass sich der junge Mensch unnatürliche Abweichungen von der Normalität, der normalen Heterosexualität angewöhnt. Die neue Hormonforschung hat uns aber gelehrt, dass bei Kindern zwischen dem Alter von 0 bis 9 die Sexualhormone zurückgefahren sind. Und das kann man, wenn man Kinder erzieht und sie in natürlicher Weise aufzieht, auch selbst erfahren als Mutter. Das interessiert sie nicht, was die Erwachsenen da in dieser Hinsicht machen. Das ist für sie nicht relevant. Das Alter ist noch nicht da. Das kommt erst mit der Pubertät. Erst mit der Vorpubertät werden die Hormone so hochgefahren, dass es das andere Geschlecht überhaupt interessant wird. Nein. In dieser Zeit von 0 bis 9 sind die Sexualhormone bei den Kindern und bestätigen uns damit die gesunde Erfahrung, das Leben mit gesunden Kindern. Sie sind auf minimal geschaltet. Es ist nicht die Zeit, hier in dieser Weise massiv aufzuklären. Es kann deshalb auch nicht das Ziel eines solchen Unterrichts sein, dass in den Mädchen eine mit Ekel untermischte Abneigung von sexuellen Beziehungen, von Schwangerschaft oder Geburt entsteht und bei den Jungen der Trieb drängend manifestiert wird, zu früh. Dann kommen solche schrecklichen Geschichten zustande, dass die Kinder sogar miteinander versuchen, perverse Angelegenheiten auf dem Klo miteinander zu versuchen als Folge des Schulunterrichts. Und dann werden die Eltern dafür angeklagt nachher. Wie oft habe ich das in Einzelfällen erlebt? Eine fürchterliche Schizophrenie geradezu. Denn Pädophilie ist nach wie vor gesetzlich verboten und wird auch gesetzlich geahndet. Hier stimmt etwas im Ganzen nicht und bedarf dringend der Bereinigung. Es bedeutet deshalb nicht zu verantwortende Verfrühung, wenn die Kinder im Kindergarten und im Grundschulalter mit drastischen Methoden mit der Erwachsenensexualität konfrontiert werden oder wenn man sie gar durch sexuelle Spielereien darin einzuüben sucht. Die sexuelle Erregung der Kinder in diesem Alter ist zwar bereits auslösbar, denn die Sexualhormone sind schon da und sind sogar mächtig aktiviert im vorgeburtlichen Status. Aber sie werden zurückgefahren. Aber dieser Status bedarf vor allem vor der Geschlechtsreife noch überoptimaler Reize, um ausgelöst zu werden. Denn auch hier gilt die Regel der Verhaltensforscher. Der äußere Reiz muss umso stärker sein, je geringer die innere Bereitschaft ist, wenn nun überhaupt Wirkungen erzeugt werden sollen. Und das ist Plan in den Sexualkundeplänen für die Schule. Sexuelle Reizung der Kinder hat aber eine gefährliche Wirkung. Es entsteht eben durch die Verfrühung und durch solche Übertreibungen eine Abspaltung, eine Verselbstständigung der sexuellen Funktion. Sie bekommt die Gewissheit eines Kitzes, der suchtartig und verabsolutiert dann nach immer mehr Stimulationen drängt. In der verfrühten Sexualisierung und der pornografischen Sexualisierung ist grundsätzlich eine Tendenz zur Sucht und damit auch die zur Selbstbefriedigung, zu der die Kinder sogar in diesem Alter nun schon und manchmal auch sogar in der frühen Kindheit neuerdings schon angeregt werden sollen. Das ist völlig unverantwortlich und bringt die gesunde Entwicklung des Kindes aus dem Takt. Viele Patienten, deren Sexualität tragischerweise zu früh geweckt wurde, berichten später in den Behandlungen genau diesen Sachverhalt. Vor allen Dingen die Frauen klagen darüber, dass die Sexualität für sie keine Kontaktmöglichkeiten mit einem Partner darstellt. Denn dem sie sich nun in Liebe verbunden fühlen, sondern sie erleben sie als eine Methode, um durch Masturbation oder durch etwas beliebiges anderes nun einfach, ja, weil es ja nun sein muss oder weil das Mode ist und jeder sexuell sein muss, nun dranghaft absolviert wird. Deshalb ist auch die Freigabe der Pornografie so verhängnisvoll gewesen. Denn seitdem ist auch über das Fernsehen, besonders auch über die Printmedien, besonders auch über die Bravo, über Videos, den Kindern viel Pornografisches zugänglich gemacht worden. Ich habe das erfragt in den Schulklassen, zu denen man mich gehört hat. Sie kennen alle Pornografie. Sie haben sich das längst digital heruntergeladen. Das hat bereits schon jetzt zu mancher Sexualsucht, ja zum Boomen von Sexualdelikten geführt. Wir haben einen riesigen Boom von schweren Sexualdelikten, Sexualmorden in den 90er Jahren gehabt, sodass Kanzler Kohl in seinen letzten Regierungstagen noch einmal den Pädophilie-Paragraphen verstärkt hat. Deswegen ist hier nun eine besondere Schizophrenie entstanden, eine Unausgewogenheit zwischen dem, was den Kindern geboten wird und was im Gesetz verboten ist. Das ist eine Ungeheuerlichkeit. Aber nicht nur dieser Ruf nach einer kindgerechten Aufklärung allein beschwert heute besorgte Eltern. Besonders werden sie durch die Einführung einer lange verheimlichten inhaltlichen Veränderung beim Aufklärungsthema verunsichert, dem sogenannten Gender Mainstreaming. Seit 1995 auf der Frauenkonferenz in China ins Leben gerufen. Dieses Wort besagt, die Kinder sollen neuerdings per Schulunterricht zu hören bekommen, dass ihr Geschlecht nicht etwa feststeht, wie jeder Mensch es ja an den Genitalien sehen kann, seit das Kind geboren ist, wie es eben faktisch der Fall ist und eben angeboren ist, sondern dass die Eltern oder ihre sonstige Umgebung ihnen das nur eingeredet hätten, weil sie ihnen hellblaue oder rosa Höschen angezogen hätten. Im Grunde hätten die Kinder die Möglichkeit, als Junge auch als ein Mädchen oder als Mädchen wie ein Junge zu leben und sich entsprechend zu kleiden und zu verhalten. weil sich hier oft die Zeitfenster schulischer Lernbereitschaft mit den vorausgehenden Prägungsphasen der geschlechtlichen Identität überlappen, soll dieses Thema, das in der letzten Sendung in dieser Reihe ja bereits ausführlich behandelt worden ist, wegen seiner gegenwärtigen Virulenz hier jetzt noch einmal kurz aufgegriffen werden. Denn heute sind bereits immer mehr kleine Kinder in diesem Alter, also in der 4- bis 7-Jährigkeit, in der Gefahr, keine eindeutige geschlechtliche Identität zu entwickeln, weil ihnen, den Jungen, kein Vater als positives Vorbild vorgelebt wird. Lehrer oder auch Kita-Erzieher verstärken nun, weil sie das so gelernt haben, neuerdings als Genderbeibringende gelernt haben, verstärken auf diese Weise immer häufiger diese Unsicherheit bei den Kindern, bei den ihnen Anvertrauten. Ja, sie geben einem Vertauschen des Geschlechts sogar als eine interessante Möglichkeit Vorschub. Nicht alle, aber doch schon eine ganze Reihe. Und zwar die in dieser Weise nun ausgebildet worden sind. Deshalb sei es hier noch einmal wiederholt. Gender ist eine Ideologie, eine Unwahrheit, die sich wissenschaftlich überhaupt nicht rechtfertigen lässt. Bei Kindern aus gesunden, harmonischen, intakten Elternhäusern kommen solche Verführungsversuche deshalb auch kaum einmal an. Aber dieser Genderismus mit seinen ungesunden Inhalten liegt als allgemeiner Plan für den Grundschulunterricht jetzt bereits in den Ministerien vor. Eine Untat, die dringend der elterlichen Widerstandes bedarf. Und es ist deshalb mehr als berechtigt, dass deshalb die Eltern nun in Großdemonstrationen zu Tausenden vor den Ministerien erscheinen und die entsprechenden Schulmaterialien für den Unterricht angeordnet haben. Das ist auch deshalb unverantwortlich, ja schändlich, weil eben immer mehr Kinder heute, zum Beispiel bei sich täglich streitenden Eltern, ihren Wunsch aus den Augen verlieren, einst so zu werden, als Söhne wie Papa und als Töchter wie Mama. Sie lassen sich deswegen dann durch falsche Vorstellungen, Jungen sogar noch mehr als Mädchen, zur Unzufriedenheit mit ihrem Geschlecht leichter verleiten, wenn sie Elternhäuser haben, in denen es Streit, Unruhe oder fehlende Vorbilder gibt, wenn die Kinder zu viel alleine gelassen werden, wenn die Väter jeden Freitag betrunken nach Hause kommen, wenn die Eltern keine Vorbilder für die Kinder sind. Das ist sehr schlimm, denn eine obligatorische Schule hat den sie verpflichtenden Staatsauftrag, Kinder zu seelischer Gesundheit im Erwachsenenalter und nicht zu sie falsch orientierenden, unnatürlichen Vorstellungen anzuregen. Dieses sei nur als Erwähnung eines Irrwegs in manchen Schulverwaltungen heute gestreift. Ich überlasse es meinen Hörern, weiterzudenken, um zu erkennen, was dann im Jugendalter erst dabei herauskommt, wenn Gender Mainstreaming in den Schulplänen, wie jetzt geplant, als eine fächerübergreifende Information gelehrt werden soll. Aber das kann nun dennoch nicht das Hauptthema unserer heute abschließenden Sendereihe sein. Denn nicht nur bei diesem Thema ist die Phase der Grundschulzeit bis in die 10-Jährigkeit hinein eine gewichtige Lernphase, sondern auch im privaten Bereich Grundschulzeit enthält das Zeitfenster für die Zunahme intellektueller Vorgänge. Die selbstverständliche Erledigung der Schularbeiten sollte deshalb in diesem Alter eingeübt werden, um die Entwicklung unnötiger Schulunlust zu vermeiden. Es ist deswegen sinnreich, dass die Kinder im ersten Schuljahr erleben, noch im Schutz einer hilfreichen begleitenden Person zu stehen, gleich ob daheim oder in einer Ganztagsschule. Auch zum Lernen braucht es andauernden Mut und dazu immer einmal wieder einen kleinen Anstoß, einen ermunternden Hinweis, sodass das Interesse im wahrsten Sinne dieses Wortes durch einen anwesenden Erwachsenen, besonders bei den Jungen, nicht erlischt, sondern gestärkt wird. Mütterlicher Übereifer allerdings und damit zu viel Eingriff ist allerdings unangebracht. Es bringt ja den Kindern nichts, wenn wir die richtigen Worte dann nun als Erwachsene ins Schulheft schreiben. Doch ein unbeaufsichtigtes Alleinsein im ersten Schuljahr mit den Aufgaben, besonders bei den Schulanfängern eben, ist keineswegs empfehlenswert. Die Vorbereitung zu einem seelisch gesunden Erwachsenen bedarf nach einigen Monaten des Erfahrens von Schule der wichtigen Einsicht des Kindes: Ich kann das. Ich will mehr davon. Ich will das alles wissen. Ich möchte jetzt nun auch bald Bücher lesen können. Es ist deshalb von allem größten Wert, das Gefühl von Misserfolg hier nicht wuchern zu lassen. Eine Minderung des Selbstwertgefühls kann in den ersten Grundschuljahren die Leistungsfähigkeit des Kindes in einer unangemessenen Weise gefährden, dadurch, dass im Gefühl des Kindes die Einstellung zur Leistung negativ eingefärbt wird. Das darf bemühten Eltern am besten nicht passieren. Bereits im Schulalter lassen sich besondere Interessen und Begabungen eines Kindes feststellen. Man sollte ihm die Gelegenheit geben, diese seine Fähigkeiten außerhalb der Schule zu entfalten. Heute ist es für verantwortungsbewusste Eltern wichtig geworden, ihre Kinder auch schon in der Vorschulzeit so zu begleiten und zu beobachten, dass sie erspüren, wo die zentralen Begabungen ihrer Kinder aufzusprießen beginnen. Dieses sollte man bald zusätzlich beachten und nach Möglichkeit direkt, zunächst spielerisch fördern. Denn sonst entsteht heute die große Gefahr, dass die Kinder im Übermaß zu Nutzern der neuen Medien werden. Das aber schränkt, wie eben die Forschung schon herausgefunden hat, ihre volle Hirnausreifung ein. So warnen, wie gesagt, die Hirnforscher. Grundsätzlich ist es von Belang, konstruktive Spielvorhaben Beachtung zu schenken, denn sie enthalten eben oft das Aufkeimen individueller Begabungen. Ein Kind, das bei Musik mitsingt und sich im Takt mitdreht, sollte in eine Musikschule angemeldet werden. Ein Kind, das allen Geschwistern durch sportliche Begabungen davonläuft, sollte bald in einem guten Sportverein angemeldet werden. Der Mensch wird eher zu einem gesunden, zufriedenen Erwachsenen, wenn ihm zum Entfalten seiner speziellen, individuellen Begabungen verholfen worden ist. Belastend ist es für die Kinder, wenn die Eltern immer in Hektik sind, immer etwas vorhaben oder im Dauerrosenkrieg allein mit sich und mit ihrer unzureichenden Ehe beschäftigt sind. Wir sollten es zurückstellen, auch unsere Bedürfnisse als Frau oder unsere Anrechte und dergleichen mehr. Wir sollten das Aufwachsen, das gesunde Aufwachsen der Kinder im Vorrang haben. Weniger ist hier mehr. Wir müssen eine harmonische Gemeinschaft und gleichzeitig die Nähe zu unseren Kindern suchen. Vor allen Dingen in den Ferien, an den Wochenenden, mit schönen Events, mit Vorhaben, die die Kinder gleichzeitig bilden. Deswegen müssen wir uns heute besonders viel Mühe geben. Auch besonders das nicht gemeinsame Spielen aufzugeben an den Sonntagnachmittagen und auch die gemeinsamen Mahlzeiten in der Familie nicht mehr zu vollziehen. Das ist für mich ein besonders schreckendes Merkmal gewesen, nachdem ich immer mehr Kinder in dieser Weise habe erzählen hören in meiner Praxis. Dieses Letztere müssen wir zu einem besonders wichtigen Punkt machen, weil heute durch das Fast-Food-Angebot und durch die verschiedenen Berufs- und Schulzeit sich das nicht mehr so leicht ergibt wie früher. Aber zusammen essen ist mehr als nur zusammen Nahrung zu sich zu nehmen. Es ist immer auch Lernen zu teilen. Gesunden Kindern im Grundschulalter ist es nun auch zumutbar, sich in unsere gesellschaftlichen Gepflogenheiten einzugewöhnen, eine ruhige Sitzhaltung einzunehmen, mit Messer und Gabel zu essen, miteinander höflich zu sein und nicht ichhaft, raffgierig zu schauen, dass man selbst das meiste bekommt. Das alles sind Aufgaben des Grundschulalters. Das können die Kinder verstehen und auch Zuruf begreifen. Wenn sie absolut harthörig sind, muss man dann ihnen mitteilen, dass das nächste Essen aber erst bei der nächsten Mahlzeit wartet und sie so lange in der Küche warten müssten. Es kann nicht gut sein, und es hat sich gezeigt, dass wir Kinder hier in einen Verwahrlosungsstatus hineinlassen, der nur noch mit breiten Ellbogen über den Tischen liegt und die Haare mit in der Suppe hat. Das kann nicht das Bild einer kultivierten Familie sein. Das Vorbild der Eltern ist hier aber vor allem maßgeblich, wie auch kurze, klare Mahnungen bei Verstößen gegen die Sitten des Hauses. Am wirkungsvollsten sind an dieser Stelle die regulierenden, konsequenten Zuweisungen des Vaters. Deswegen hat er eine dunkle Stimme oder womöglich auch noch einen wundervollen Vollbart. Damit kann er besser wirken. Das gemeinsame Essen ist auch die beste Gelegenheit, sich mitzuteilen und stärkt damit den Zusammenhalt. Sonst entwöhnen wir die Kinder von einer Eigenschaft, die später unabdingbar nötig ist für menschliches Glück und innere Zufriedenheit in der Gemeinschaft der Erwachsenen. Es muss hier die Liebe den Vorrang haben, die hellhörige Zuwendung und damit eben die Möglichkeit, dieses abzugucken und zu lernen. Und deshalb ist der Esstisch jetzt auch zu einem Ort geworden, an dem besonders im Grundschulalter der Kinder durch Fremdschilderungen hinein in ihre Ohren den Gefahren des Jugendalters wirksam und rechtzeitig vorgebeugt werden kann. Das geschieht am besten nicht durch direktes Warnen, das löst auch immer wieder leicht die Proteste aus, sondern eher durch möglichst in Geschichten eingekleidete Schilderungen über übel ausgehendes, leichtfertiges Handeln vom Jugendalter ab, bei den Jugendlichen. Das Hinweisen auf die Suchtgefahren, zum Beispiel durch Rauchen. Ja, nun ist er tot, der 40-jährige Nachbar. Warum ist er tot? Er hat ab 12 20 Zigaretten pro Tag geraucht. Und nun ist sein Lungenkrebs da und keiner kann ihn retten. So etwas muss erzählt werden. Oder durch die Gewöhnung an Alkoholkonsum muss dargestellt werden, in Beispielen, die es ja leider Gottes eben auch im Umfeld meistens gibt. Durch was geschieht durch hirnzerstörendes Rauschgift, dass man sein Gehirn einschränkt auf diese Weise, dass Jugendsex mit Porno-Hintergrund nicht zu glücklichen Familien führt, was sie doch alle in diesem Alter wollen und noch weitgehend ins Jugendalter hinein wollen, ohne dass sie das dann noch erreichen können, weil sie schon vorher eben in eine Verführung gebracht worden ist. Ja, und wir müssen auch zum Beispiel die Berichte nicht scheuen vor verheerenden Autofällen nach Disco-Besuchen im Morgengrauen, damit unsere Kinder jetzt im Grundschulalter, dann im Jugendalter in solche Autos niemals einsteigen, es recht nicht sie steuern. Solche elterlichen Bemühungen sind heute unaufgebbar geworden. Denn wenn der Jugendliche dann in der Pubertät unter dem Einfluss von ungefestigten Gleichaltrigen sich nun ablösen wollen von den Eltern und deren veralteten Ansichten, wie sie meinen, erst einmal ungewarnt in die Brunnen der Verführung gefallen ist, kommt alles elterliche Jammern zu spät. Rechtzeitig und immer wiederholt müssen die unsere Kinder heute deshalb bereits im Grundschulalter vorgewarnt werden. Das ist heute gewiss nicht ohne eine gute Glaubenserziehung möglich, ohne eine Erziehung in Liebe und Vorbild. Wir sollten es für wichtig halten, mit unseren Kindern vor Tisch und zur Nacht zu beten. Denn ohne Gott, wie Christus uns ja gelehrt hat, können wir wirklich nichts tun. Ohne Gott können alle unsere Bemühungen sehr leicht vergeblich werden. Resümee, auch für die Entfaltungsphase Grundschulzeit. Jetzt noch muss das Kind in liebevoller Stetigkeit in Augenschein bleiben. Schließlich ist der heranwachsende Mensch an jedem Tag neu ein anderer. Es entfaltet sich ja, es ist ein sich Schritt um Schritt fortgesetzt veränderndes Lebewesen. Und wie bei jeder Blume, bei jedem Obstbaumschössling in unserem Garten haben wir nur die Chance, dass Blütenreichtum und Frucht dabei herauskommen kann, wenn wir mit akribischer Beobachtung und zeitgerechter Einwirkung auf dem Posten bleiben, im Vertrauen, dass wir einen haben, der mit dabei ist. Unser Gott, unser Herr Jesus Christus. Dass wir das als Erziehenden, als eine beglückende, höchst wertvolle, erfüllende Aufgabe ansehen, ist heute ja leider nicht mehr selbstverständlich. Aber das liegt eben genau daran, dass viele Menschen von der Wahrheit abgewichen sind, nämlich, dass Erziehen ein Auftrag von Gott ist. Unsere Kinder sind gar nicht unser Besitz. Sie sind eine Leihgabe von ihm, zu gutem Aufziehen gedacht. Deshalb rät uns Christus, indem er die Kinder in die Mitte stellt, die liebevolle Bemühung, um sie für ganz zentral wichtig zu nehmen. Erst mit dieser Einstellung wird alles ganz richtig. Und erst mit dieser Einstellung können wir auf Erfolg und damit auf mehr seelisch gesunde Menschen im Erwachsenenalter und eben nur damit auf Zukunft hoffen.
Christa Mewes ist die bekannteste Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, ist zu Gast in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Thema Auf dem Weg zum seelisch gesunden Menschen. Sie hat gesprochen über die Grundschulzeit und da über die Pubertätsvorbereitung. Mein Name ist Anjuta Engert. Wir haben jetzt zwar nicht mehr keine lange Zeit mehr hier in der Lebenshilfe. Eine kurze Frage, aber können wir vielleicht auch noch an Sie stellen. Sie haben gesprochen über die Situation eigentlich ja der Kinder, der Familie heute. Und da weht einem eine ganz harte Brise, weht da der Familie entgegen. Und die Weichen sind gesellschaftlich und politisch wahrlich nicht für die Familie eingestellt. Sie haben darüber gesprochen, dass da auch wirklich das heute so weit ist, dass das ganze ideologische Gedankengut von einer Frühsexualisierung, vom Gender Mainstreaming schon auch in den Schubladen steckt, teilweise ja auch in Schulplänen, in Lehrplänen schon umgesetzt wurde. Und es bedarf da einfach auch des Elternprotestes. Und Sie haben auch dargelegt, dass das, was da gelehrt werden soll, also keine seelisch gesunden Kinder hervorbringt, und man braucht vielleicht da auch nur mehr ein bisschen gesundes Menschen, einen gesunden Menschenverstand, um zu wissen, dass in der Grundschulzeit Sexualspielchen und später genauso wenig nicht der Weg sind, um zu einer erfüllten Sexualität zu gelangen. Genauso wie Sie auch gesagt haben, der Gender Mainstreaming, das wird oft ganz verharmlost. Das wird unter dem Deckmantel der Gleichstellung zwischen den Geschlechtern erklärt. Und da herrscht ganz, ganz viel Unwissenheit. Aber dass da eine Ideologie dahinter steht und dass man in der Latenzzeit, in der 4- bis 7-Jährigen, dass man, wenn man Kinder anregt, doch lieber in die andere Rolle, in das andere Geschlecht zu schlüpfen, dass man sie da sehr, sehr stark verunsichern kann und auch das letztendlich zum unglücklichen Menschen nachher führt. Sie haben eingangs auch davon gesprochen, dass es eigentlich wichtig wäre, eine individualisierte Schulform zu haben. Jetzt gibt es ja in verschiedenen Bundesländern auch schon dieses neue pädagogische Konzept des selbstorganisierten Lernens. Da ist es eben so, aber dass der Lehrer dann eher Moderator am Beratungstisch ist und nicht mehr eigentlich das, was Sie jetzt dargestellt haben, nämlich eine Figur, mit der man sich identifizieren kann, an der sich vor allem eher Mädchen dann auch begeistern können, ein Vorbild auch haben. Kinder sollen nach diesem selbstorganisierten Lernen auch eher dazu gebracht werden, ja schon von der ersten Klasse an, wo sie ja eigentlich noch gar nicht wissen, worum es geht, sich an der Lerntheke zu bedienen und im eigenen Tempo dann ein bestimmtes Pensum durchzuarbeiten. Jeder arbeitet dann an seinen eigenen Lernmaterialien. Ja. Ist das so eine Form, eine, die Sie gutheißen können?
Ja, ja. Es gibt herrliche Formen. Es gibt sie ja auch schon. Nicht? Es gibt Montessori-Schulen zum Beispiel, die haben eine sehr, sehr vernünftige Pädagogik. Es gibt konfessionelle Schulen, vor allen Dingen auch im evangelikalen Bereich, aber auch im katholischen Bereich. Es gibt sogar in Berlin eine reine Mädchen, reine Jungenschule. Nicht, was natürlich auch wirklich ein Vorteil ist, dass wir jetzt nun einmal dem vernachlässigten Jungen endlich einmal auch eine Möglichkeit geben. Und es gibt natürlich auch Begabtenschulen, nicht? Das sind aber alles private Schulen. Und man möchte dem Staat zurufen, habt doch nicht so viel Angst, dass ihr die Kinder aus den Klauen verliert, die ihr eben möglichst nahe in eurem Machtbereich haben wollt. Ihr werdet viel besser fahren, wenn ihr zum Beispiel der Homeschulbewegung, der Heimschulbewegung nachgibt. Die hat sich ausgezeichnet bewährt. Die Kinder sind alle sozial geworden. Die Kinder sind besondere Leistungsträger für unsere Angela Merkel, nicht, was sie ja nun dringend braucht, um uns überhaupt durchzuretten. Und sie haben sich also bewährt. Der Staat sollte die Angst verlieren und diese Homeschulen freigeben. Denn es gibt viele Mütter, die ja eben auch Pädagogik studiert sind oder Sozialberufe haben, die das vorzüglich können, ne? Denn da gibt es schon großartige Programme. Aber es sollten eben auch diese Schulformen wie Montessori zugelassen werden. Die Schulformen, die die Kinder mehr im Mittelpunkt haben, die sich bemühen um die Seele der Kinder, die nicht einfach alles kalt und mit ganz nackten Zensuren müssen vielleicht sein, das mag sein, das mögen die Kinder auch ganz gerne, aber so in all ihrer Nacktheit und Kaltheit und Ruppigkeit hier keine Möglichkeiten zulassen, auch eben einmal Seitenwege zu haben, die dem einzelnen Kind gerecht werden. Und deswegen sind im Grunde auch Kinder, in denen alles in einen Kopf geworfen wird. Nicht, da brauchen wir gar nicht erst die Immigration unserer Zuwanderer einzunehmen. Auch einfach alle den einfachsten Kind mit einer angeborenen traurigen Hirnstörung jetzt nun alle unbedingt in einem Hut zu haben, weit hinauf, kommt den einzelnen Schwierigkeiten, die müssen besonders beschult werden, wirklich gut beschult werden, ihrem Status entsprechen, in all der Herzlichkeit und Nähe. Und die Hochbegabten müssen gefördert werden. Jeder Hochbegabte dient damit seiner Gesellschaft, wenn er diese Hochbegabung auspacken darf zu besonderen Leistungen. Daran ist gar kein Zweifel. Es ist einfach der Ansatz, ein Ansatz des Neides und nicht der Wahrheit, der Wirklichkeit und der Gerechtigkeit. Ja?
Ja, vielleicht eine Frage zum Abschluss. Sie haben das ja auch festgestellt, Mädchen werden heute in unserem Schulsystem eigentlich bevorzugt, Jungen eher vernachlässigt oder ja, haben auch eine andere unterschiedliche Entwicklung. Und das ist ja meistens auch von Frauen dominiert, der ganze Grundschulbereich. Ja. Wie könnte man den Jungen mehr entgegenkommen, abgesehen jetzt mal von einer reinen Jungenschule, die es ja selten gibt?
Es gibt zum Teil auch schon Schulen, die das so machen, die dann zum Beispiel, ja vor allen Dingen dann jenseits der Zehnjährigkeit, anfangen, die speziellen Begabungen der Jungen mehr zu fördern. Zum Beispiel eben reine Jungenklassen in Bezug auf Mathematik zu machen. Es hat sich ja längst erwiesen, dass diese hochtechnische Begabung des männlichen Geschlechts ihr Vorrang ist. Dass wir also auf den technischen Hochschulen sind nachher nur noch 99,9% Jungen, die da den Abschluss machen auf den Hochschulen. Nicht? Und die Mädchen haben ein anderes Gehirn. Nicht? Ihr Gehirn ist zum Beispiel sehr viel mehr auf Kommunikation aus und deswegen für den mündlichen Unterricht sehr viel besser geeignet. Es gibt da keine Gleichheit, noch nicht einmal Gleichheit zwischen den Geschlechtern und erst recht nicht zwischen den einzelnen Individuen. Nicht, also wir müssen der Wirklichkeit entsprechen und nicht in Wunschträume ausbreiten, wie ich ein Buch deswegen direkt genannt habe. Wunschträume sind dies, in die wir dann in den vergangenen Jahrzehnten hineingerutscht sind und keine Wirklichkeit. Und wir müssen die viel schönere Wirklichkeit wieder in die Mitte bekommen mit realistischen Tendenzen in unseren Mächtigen.
Vielen Dank, Frau Mewes, dass Sie heute hier zu Gast waren. Geht es denn weiter oder können Sie uns einen Ausblick auf das kommende Thema noch geben?
Ja, nein, ich werde im nächsten Jahr zunächst noch zwei andere Themen aufgreifen bei Radio Horeb, nämlich eben die Sache mit den Großeltern, die Wichtigkeit des immer wichtiger werden der Großeltern jetzt und auch die Wichtigkeit des Alters, weil wir auch immer älter werden und infolgedessen die speziellen Probleme hier versuchen müssen, menschlich und das heißt christlich mit unserem tüchtigen, wunderbaren Pfarrer Kocher aufzugreifen.
Ja, dann darf ich Ihnen an dieser Stelle jedenfalls alles Gute für Ihr Alter und für ein segensreiches weiteres auch Schaffen im Rahmen Ihrer Möglichkeiten wünschen und mich herzlich bedanken, dass Sie hier heute zu Gast waren, Frau Mewes. Vielen Dank, alles Gute an Sie.
Und ich danke Ihnen, Frau Engert, dass Sie mir auch in den vielen, vielen Vorträgen bisher immer so wundervoll zur Seite gestanden haben.
Dankeschön. Ja, Sie können diese Sendung noch einmal nachhören, wenn Sie vielleicht das ein oder andere ja nochmal reifer bedenken möchten. In der Nachtwiederholung um 23 Uhr haben Sie die Möglichkeit. Oder auch im Podcast-Angebot im Bereich der Lebenshilfe. Da können Sie auch die ganzen Sendungen, die ganzen Teile dieser Reihe auf dem Weg zum seelisch gesunden Menschen noch einmal finden und anklicken und dann nachhören. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.